hier im Rebgarten und zu Hause im Livestream. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich möchte zu Beginn noch beten. Vater, um dich geht es. Und mein Wunsch heute Morgen ist wirklich, dass wir mehr von deiner Schönheit und Herrlichkeit sehen. Sei du gegenwärtig und berühre uns. Öffne unsere Herzen und unsere Augen und unsere Ohren, dass wir dich nur noch mehr ehren und loben können, weil du gut bist. Amen. Heute, wie Stefan schon gesagt hat, ist der Auftakt zu einer neuen Predigtserie. Und ich habe die schwierige Aufgabe, euch dieses Buch lieb zu machen. Ein alter Schunken. Nein, nichts Neues, nichts, das juckt. Es ist etwas Altbewährtes, etwas, das von Generation zu Generation erneut immer wieder als wahr und vertrauenswert befunden wurde. Denn dieses Buch handelt von dem, der von sich selbst sagt: Ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Er ist ewig. Und dieses Wort ist lebendig und kräftig, weil er darin wohnt und wir ihn darin entdecken. Und mich freut es und mich begeistert es, wirklich mit euch heute in diese neue Predigtserie einzutauchen. Dass wir in den nächsten Monaten als Gemeinde, ja, das lebendige und kräftige Wort mehr und wieder mehr entdecken können, dass wir darin forschen, Neues entdecken, Altbekanntes vielleicht dann mal auch abstauben und wieder aneignen. Und mein Wunsch an euch, vielleicht ist es schwierig, in dieser Predigtserie ist, dass wir uns wieder zur Gewohnheit machen, die Bibel analog, gedruckt, mit in die Gemeinde zu nehmen. Denn um dieses Buch geht es und darin wollen wir forschen, in meiner Bibel und Gott mehr entdecken. Und vielleicht kann diese Bibel auch hilfreich sein, zu prüfen, ob der da auf der Bühne, ob es auch stimmt, was der da sagt. Nein, natürlich nicht, um zu richten, sondern um zu prüfen, wieso und wozu, weil ich es selbst gelesen habe. Und es selbst dann auch verstanden habe. Ich beginne mit dem heute. Oh, schon weiter. So, genau, da. Mein Thema ist die Faszination vom Wort Gottes. Begeistert sein. Und der heutige Predigttext ist Psalm 119. Wer den Psalm kennt, der schiebt vielleicht schon Panik. Bitte nicht den ganzen Psalm. Am liebsten würde ich ihn aber doch mit euch durchgehen. Doch dann wären wir wohl bis zum Abendessen noch dran. Da er eben mit 176 Versen der längste Psalm ist und du findest ihn in der Mitte der Bibel. Der Autor selbst ist unbekannt. Man schlägt aber vor, dass es David sein könnte, Daniel oder Esra. Was man aber sicher weiß, ist, dass der Psalmist diesen Psalm in einer schweren und schlimmen Notlage geschrieben hatte. Der Psalm ist in 22 Abschnitte eingeteilt mit je 8 Versen nach dem hebräischen Alphabet. Das mal so zur groben Umschreibung des Psalms. Was mir selbst im Nachforschen in dieser Predigt begegnet ist, ist, dass dieser Psalm so voll ist und der Psalmist in so vielen Farben und Facetten von Gottes Wort, seiner Schönheit, seiner Kraft und Gottes Treue schwärmt. Einfach nur überwältigend. Und ich lese gleich mal ein Beispiel davon. Glücklich zu preisen sind alle, deren Lebensweg untadelig ist, die den Weg gehen, den das Gesetz des Herrn zeigt. Glücklich sind die, auf alles achten, was er in seinem Wort bezeugt. Die von ganzem Herzen nach ihm fragen, die kein Unrecht tun, sondern auf Gottes Wegen gehen. Glücklich. Doch Warum ist eigentlich der Psalmist so von Gott und seinem Wort begeistert? Damit wir eine Antwort auf diese Frage finden können und vielleicht selbst wie der Psalmist von Gottes Wort begeistert werden, möchte ich mit euch heute in dieser Predigt auf folgende drei Punkte eingehen. Erstens, die Erkenntnis von Gottes Liebe. Hey, das ich verstanden. Worum liebt mich Gott? Zweitens, die Liebe zu Gott. Und drittens, die Liebe zu seinem Wort. Beginnen wir mit Punkt 1. Was bedeutet das? Ich kann Gott nur erkennen und seine Liebe zu mir, wenn ich wieder auf ihn schaue. Manchmal ist auch etwas davor. Aber lassen wir es mal. Wenn ich auf ihn schaue, ihm zuhöre und seinem Wort und seinen Zeugnissen, viele finden wir hier drin, sehen, wie wunderschön er ist. Doch warum ist es manchmal auch so anstrengend, auf Gott zu sehen und auf sein Wort zu hören? Haben wir denn etwas zu verstecken? Viele sagen, ja, vor Google habe ich nichts zu verstecken. Es ist so anstrengend, weil wir auf uns selbst schauen. Durch den Sündenfall im Garten Eden haben die Menschen die Erkenntnis von Gut und Böse erlangt. Und durch diese Erkenntnis haben sie aufgehört, auf Gott, den ewigen Heiligen, zu schauen. Den ewig Liebenden und den Lebendigen. Und sie haben angefangen, auf sich selbst zu schauen. Und wir wissen, was passiert, wenn wir auf uns schauen und es selber machen wollen. Der Zerfall wird offensichtlich ziemlich schon bald folgen. Denn wir Menschen können die Ressourcen und Gaben, die Gott uns gegeben hat, nur verbrauchen und missbrauchen, wenn wir auf uns selbst schauen. Doch wer hat es erfunden? Wer hat diese Erde, wer hat dich so gut gemacht, wer hat dich erfunden? Nicht wir, sondern Gott im Himmel, der dich und alles um dich herum gemacht hat. Dein Blick soll auf Gott, den Schöpfer, gerichtet sein, damit du wieder leben kannst. Weil er hat dich erfunden, er hat dich gemacht, er kennt dich durch und durch. Doch ein großes Problem haben wir und das muss ich selbst immer und immer wieder bei mir feststellen. Ich kann es aus mir nicht. Wir können aus uns nicht mehr richtig auf Gott schauen, weil wir Wege gegangen sind, die uns davon abhalten und blockieren, auf ihn zu schauen. Doch Gott dem Vater sind wir nicht egal. So hat er um seiner selbst willen sich für uns entschieden. Er hat Abraham erwählt, Jakob gesegnet und durch Mose sein Wort dem Volk gegeben, damit sie durch seine Wege Gott den Vater wieder sehen können und ihr Blick von sich selbst wieder auf ihn gerichtet werden und zurück zum Leben. Hier eine kurze Skizze dazu. Gott und sein Volk Israel, seine Kinder, er hat einen Weg geschaffen durch sein Wort, welches er dem Mose und den Propheten gegeben hat. Durch die Sühne in der Stiftshütte, die Opfergaben, die Vergebung bewirken und die Mittler, Aaron, hier war natürlich auch Mose, aber auch die Hohepriester, die danach folgten. Das ist der alte Bund und er war gut. Eins müsst ihr wissen und wichtig zu verstehen, ist, dass Gott es war, der sich für sein Volk entschieden hat und nicht das Volk sich für ihn. Er hat uns geschaffen, von ihm ist das Wort, von ihm ist die Sühne, die Vergebung. Und er selbst ist jetzt doch Jesus, der Mittler Er hat das Ganze gestiftet, damit wir Menschen überhaupt wieder befähigt werden, mit Gott zu leben und gegen unsere Natur, weil wir durch den Sündenfall selbstzentriert sind, wieder auf ihn schauen können und dadurch wieder miteinander leben. Wer dieses Schema genau vertiefen möchte, der lese den Hebräerbrief durch. Dort seht ihr wirklich, was Gott getan hat. Was für eine Schönheit und was für eine Gnade er uns gibt. Ich lese einen Ausschnitt aus Psalm 119. Auf ewig, o Herr, steht dein Wort fest. In den Himmeln, deine Treue währt von Geschlecht zu Geschlecht. Du hast die Erde gegründet und sie steht. Nach deinen Bestimmungen stehen sie noch heute. Denn alles muss dir dienen. Wenn es eine Wahrheit gibt, die ich mir immer und immer wieder einprägen muss und ich nicht vergessen darf, ist es diese hier. Er liebt dich. Nicht, weil deine Liebe perfekt ist oder du es verdient hast. Nein, wenn wir auf die Sicht von Israel in 5. Mose Vers 7 schauen, dann sehen wir Folgendes. Israel, warum liebe ich dich? Ich gebe dir hier die Antwort. Israel, ich liebe dich, weil ich dich liebe. Was Gott hier sagt, ist Folgendes. Es kam von mir, es war meine Entscheidung. Ich habe es erwählt, ich habe es entschieden. Ich habe meine Liebe über dich ausgegossen. So ist es. Meine Liebe fing nicht an mit dir, sie bleibt nicht wegen dir und sie wird nicht aufhören wegen dir. Sie begann mit mir, sie bleibt wegen mir und hört niemals auf. Ich liebe dich. Gott liebt dich. Nicht, weil du ihn liebst, nicht, weil du jemals irgendetwas tun kannst, mit dem du die Liebe von Gott verdienen könntest. Nein, er liebt dich, weil er sich für dich entschieden hat, dich zu lieben. Das ist die Liebe Gottes zu seinem Volk, zu seinen Kindern und durch Jesus auch jetzt zu dir. Gottes Liebe zu uns ist die einzige Basis, auf der wir überhaupt fähig werden, ihn zu lieben. Und doch sagen wir dann wieder vorschnell, ich habe doch die Liebe von Gott nicht verdient. Hör auf. Ja, wir haben seine Liebe nicht verdient. Keiner von uns. Nicht einmal die Fremden hier in unserer Mitte. Keiner. Und gerade deshalb ist es so wichtig zu sehen, dass es Gott ist, der sich für uns entschieden hat. Und dass es Gott ist, der in uns das Wollen und das Vollbringen bewirkt. Philipper 2,13. Denn Gott ist es, der in euch beides bewirkt, das Wollen und das Vollbringen. Er ist es, was macht. Er tut es. Wenn wir in das Neue Testament schauen, dann zeigt Gott seine Liebe dort noch viel stärker. Römer 5, Vers 8. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Er hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren. Voll wie scheißig sie sind. Sorry für das Wort. Darum ist der einzige Weg, auf dem du wirklich heilig wandeln kannst, folgender, dass du dich Gott hingibst, damit er an dir wirken kann, damit er es tut. Schau auf ihn, schau ihn an. Er ist das perfekte Vorbild. Wenn du es selbst versuchst oder du dich hier in der Gemeinde umschaust, wie macht es die andere so, und dann gewisse Verhalten nachahmst, da kannst du vielleicht eine gewisse äußere Frömmigkeit dir aneignen. Du bleibst aber begrenzt, unecht und am Ende ist es wahrscheinlich auch sehr frustrierend. Gib dich Gott hin. Gib auf, selber zu wollen. Gott ist es, der es macht. Und so fragst du vielleicht, wie kann ich denn aus mir heraus überhaupt Gott lieben? Wie schon vielmal gesagt, Gott ist es, der es tut. Er ist es, der dich zu ihm zieht. Er ist es, der die Sühne und die Vergebung durch den Tod von Jesus für dich bewirkt hat. Er ist es, der dir hilft, Buße zu tun und dir Vergebung durch das Blut von Jesu anzunehmen. Und er ist es, der dein, weil du durch das Blut von Jesus nun heilig bist, den Heiligen Geist in dich hineingibt und dir einen Helfer zur Seite stellt, der dir hilft, auf sein Wort zu hören und Gottes Wege zu gehen. Johannes 14, Vers 26. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das sagt Jesus zu seinen Jüngern. Das sagt Jesus zu dir. Und der Heilige Geist ist gekommen. Der Helfer ist da. Doch wie komme ich dahin? Und nun ganz praktisch, wie bekomme ich mehr Erkenntnis über Gottes Liebe? Wie kann ich das finden? Hier ein paar Beispiele. Bete und bitte Gott darum, dass er dich zieht und dein Herz hörend macht. Schaffe in deinem Alltag konkret Raum für ihn und begegne ihm in der Stille. Schwierig heutzutage. Punkt 2. Wie kannst du ihn lieben? Lerne ihn selber kennen. Entdecke ihn in seinem Wort. Einige von euch kennen meine wunderbare Frau Sandra. Ein richtiger Goldschatz. Eine Frau, ohne die ich nicht mehr kann sie und nicht mehr will sie. Ich liebe sie und ich brauche sie. Wir haben schon Aussagen gehört, Manuel und Sandra. Oh, wenn ihr miteinander unterwegs seid, dann ist es einfach nur schön zu sehen. Ihr passt so zueinander. Ja, und man sieht es wirklich förmlich, ihr seid einfach füreinander bestimmt. Das hört sich gut an. Tönt auch sehr romantisch. Und tut wirklich einfach nur gut. Doch es ist nur ein kleiner Ausschnitt von uns, was man von uns sieht. Aufgrund meiner Liebesaussage von vorhin, mögen einige vielleicht denken, dass ich Sandra, als ich sie kennengelernt hatte, von Anfang an mich gleich in sie verliebt hatte. Nein, ich muss euch enttäuschen. Sie hat 4 Jahre um mich gekämpft. 3 Jahre davon habe ich sie wirklich gekannt. Ja, sie war eine gute Kollegin, eine liebe Schwester im Herrn. Nicht mehr. Und ich habe mich einfach nicht in sie verliebt. Aber ich habe gewusst, dass sie mich gern hatte und mehr als nur das. Wenn ihr mehr Details wissen möchtet, dann ladet uns doch auf ein Essen ein oder zum Kaffee und Kuchen. Aber plant mindestens 2 Stunden ein und vielleicht eine Kinderhütte wäre noch gut. Doch nach 3 Jahren kamen wir dann zusammen. Doch noch. 3 Monate später waren wir verlobt und ein Jahr darauf haben wir geheiratet. Das ist das Ende dieser Liebesgeschichte. Und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Schön wär's. Doch bei dem blieb es nicht. Denn wir hatten Zeiten. Boah. Und wir hatten Zeiten. Und wir hatten Zeiten. Und wir hatten wieder Zeiten. Und das alles hat uns sehr geprägt. Und wir stehen heute dort, wo wir jetzt sind. Und es werden wieder gute Zeiten kommen, aber es werden auch herausfordernde und schwierige Zeiten auf uns wieder zukommen. Doch was uns trägt, ist die Liebe, der Ehebund und Gott selbst, der an mir und an ihr und an uns in der Ehe wirkt. Was ich damit sagen will, warum liebe ich Sandra? Weil sie eine tolle, so tolle Frau ist? Natürlich. Doch weil ich sie liebe, achte ich auch darauf, wie ich mit ihr umgehe. Wenn es umgekehrt wäre und Sandra sagen würde, Manuel, du sollst mir jeden Donnerstag den Abfall rausbringen, wöchentlich den Rasen mähen, für mich arbeiten und für meinen Lebensunterhalt sorgen. Zweimal die Woche massieren und jeden Abend die Küche machen und danach die Kinder zu Bett bringen. Dann gebe ich dir meine Liebe. Die Liste könnt ihr beliebig ergänzen und erweitern. Ist das Liebe? Ist das eine gesunde Beziehung? Nein, so ist es nicht. Weil ich Sandra liebe, geschehen die Dinge, die ich vorher genannt habe. Einige Dinge davon automatisch. In höherer Regelmäßigkeit oder weniger Regelmäßigkeit. Und die Dinge sind keine Last für mich, sondern sie sind für mich immer wieder eine Freude, weil ich sie liebe und weil wir miteinander unterwegs sind. Das Gleiche geschieht natürlich auch umgekehrt, von ihr zu mir, was es mir dann auch einfach macht, sie zu lieben. Hier ein paar weitere Beispiele von Ehegeboten. Fiktiv. Du sollst nicht andere Frauen lieben. Nur sie? Ja. Du sollst ja keine Bilder von anderen Frauen anschauen. Du sollst meinen Namen nicht missbrauchen und schlecht vor anderen über mich reden. Du sollst auch deine Schwiegereltern ehren. Ich bin froh, es ist einfach bei ihren Schwiegereltern. Doch weil ich ein Ehebund mit Sandra eingegangen bin und ich sie liebe, kann ich und will ich gewisse Dinge nicht mehr tun. Wieso? Weil es uns schützt, unserer Ehe Leitplanken gibt und uns in gefährlichen Lebenskurven vor dem sicheren Absturz bewahrt. Erfolgreiche Liebe braucht Regeln, braucht ein Miteinander und kommt nicht ohne Entbehrungen aus. Man verliert etwas und man kann gewisse Dinge nicht mehr einfach tun. Aber man gewinnt so viel mehr. Dieses Beispiel hat natürlich auch seine Schwächen. Weil Sandra und ich zwei Menschen sind. Und im Unterschied dazu Gott als der perfekte Liebhaber dasteht. Und er ist es. Aber vielleicht hilft es dir zu sehen und zu verstehen, wie fest Gott uns liebt und dass er alles, wirklich alles für uns gegeben hat, damit wir ihn wieder zurücklieben können. Wenn wir Gott unser Leben hingeben und in den neuen Bund, im Blut von Jesus Christus mit ihm eintreten, dann geschieht etwas Großartiges, etwas Übernatürliches, weil es nicht von uns kommt, sondern von ihm. Doch wenn wir uns dann doch wieder von Gott abwenden und andere Dinge machen, anderen Dingen, so wie Götter, andere Frauen nachlaufen, was denkt ihr? Wird das Gott nicht schmerzen? Tut es ihm nicht weh, uns in diesen Sachen zu sehen? Wie wir uns selbst schaden? Auch wenn wir in Filmen und Serien nur zusehen, wie Zauberei und Okkultismus praktiziert wird, oder für die eher die jüngere Generation wahrscheinlich, ob wir aktiv natürlich nur fiktive Spielfigur hier im Videogame an Okkultismus oder Gewalt teilnehmen. Und ich rede hier nicht über andere, sondern es sind Dinge, die ich selbst darum weiß und dank Gottes Hilfe nicht mehr an der gleichen Stelle stehe, wo ich heute bin. Doch viele Dinge halten uns von Gott ab, ihn zu sehen. Ihr könnt nicht zugleich den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht zugleich am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir des Herrn Eifersucht wecken? Sind wir stärker als er? Das sagt er, weil Gott uns so tief liebt und es ihm wehtut, uns in Dinge zu sehen. Wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann werden Fehler passieren. Dann werden wir straucheln und fallen. Doch die einzige wirklich wichtige Frage hier drin ist, wie gehen wir nun mit den Fehlern um? Was jetzt? Gott steht mit offenen Armen da und wartet nur darauf, dass du seine Hand ergreifst. Und er hat dir wieder auf die Beine helfen kann. Und das sollte übrigens auch in der Ehe und in anderen Beziehungen möglich sein, weil er hilft. Doch weil er dir seinen freien Willen lässt, liegt es an dir, ob und wann du seine helfende Hand ergreifst. Doch je schneller, desto besser, desto weniger Kraft und Macht bekommt die Sünde über dich und dein Leben. Gott wird dir helfen. Und das ist wirklich einer meiner Lieblingsverse von 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir Gott lieben, dann wollen wir seine Gebote halten. Und es ist uns keine Last. Nein, es ist sogar eine Freude, weil er Gott selbst uns hilft. Ja, wir empfinden seine Wege sogar als das Beste und was uns passieren kann. Und sie sind uns viel wertvoller als Gold und wirklich eine Kässlichkeit, ein Gaumenschmaus. Ich komme zu Punkt 3 und der ist nicht lang. Erst jetzt kommen wir zu Punkt 3, die Liebe zu seinem Wort. Das ist nun meine eigene Reaktion auf Gottes Liebe zu mir, wie ich ihn zurückliebe. Und darum achte ich nun auf sein Wort und seine Gebote. Und hören wir mal nochmals dem Psalmisten zu, wie er von Gottes Wort uns in seinem Wort redet. Gut. Und ich will mich erfreuen an deinen Geboten, die ich liebe. Ich will meine Hände ausstrecken nach deinen Geboten, die ich liebe, und will über deine Anweisungen nachsinnen. Der Psalmist wäre selbst wahrscheinlich nur mäßig begeistert von Gottes Gesetzen, wenn er nur die Regeln kennen würde und sein Versagen darin immer wieder gespiegelt sei. Er ist aber begeistert davon, weil er den kennt, der dahinter steckt. Er ist begeistert von Gott, weil er immer und immer wieder erfahren hat, wie Gott ist und dass er zu seinem Wort steht und zu seinen Verheißungen. Er ist begeistert, weil er weiß, dass Gott gut ist und er es gut mit ihm meint. Du bist gut und du tust Gutes. Lehre mich deine Anweisungen. Doch der Psalmist weiß auch darum, dass er aus sich selbst nichts kann und auf Gottes Hilfe angewiesen ist. So bittet er ihn: Öffne mir die Augen, damit ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Gib mir Verständnis, so will ich dein Gesetz bewahren und es befolgen von ganzem Herzen. Er erzählt aber auch Gott, wo er steht und wie es ihm geht. Er stellt sich aber auch immer wieder unter die Gnade von Gott und bittet ihn um seine Hilfe. Lass mir deine Barmherzigkeit wieder erfahren, dass ich lebe, denn deine Gesetze ist meine Freude. Stärke du mich, so ist mir geholfen, und ich werde deine Anweisungen stets beachten. Jetzt kommt es. Er erzählt aber auch Gott, wo er steht und wie es ihm geht. Ich habe meine Wege erzählt Und du hast mir geantwortet, lehre mich deine Anweisungen, mache meine Schritte fest durch dein Wort und lass nichts Böses über mich herrschen. Der Psalmist bittet und bittet und bittet Gott immer wieder um seine Hilfe, sein Verständnis und seine Gnade. Und wisst ihr was? Der Psalmist erfährt sie auch. Aber auch einige, nein, viele unter uns könnten von so vielem erzählen, was Gott an dir und in deinem Leben getan hat. Und dass sein Wort Wahrheit ist. Denn die Faszination von Gottes Wort kommt aus der Faszination von Gott selbst. Im Wort der Bibel, hier, und im lebendigen Wort, Jesus Christus, dort begegne ich Gott. Ich möchte noch beten. Vater, ich habe vieles gehört, ich habe vieles gesehen und doch ist es schwer zu begreifen. Schwer, dich zu sehen. Öffne unsere Augen, öffne unsere Ohren. Erfülle es mit dem Geist, was wir sehen. Räum aus unserem Leben, was uns davon hindert, deine Schönheit zu sehen. Schaff in uns ein Herz, das dich liebt. Schaff in uns eine Gesinnung, die nur Freude hat an dir. Denn du bist herrlich und du meinst es gut mit uns. Danke dir dafür. Amen. Wir haben jetzt eine kurze Zeit, wo ein Instrumental läuft. Nimm dir die Zeit und mach nicht du, sondern lass ihn an dir wirken. Und wo dir Sachen aufkommen, dann bitte ihn, dass er dir dort hilft, neue Wege zu gehen, seine Wege zu gehen. Weil diese Wege sind die besten, die wir machen können, die wir gehen können und beschreiten können. Weil er ist gut. Er meint es gut mit dir. Er liebt dich.